Willkommen zu Recent Turn News am 25. März 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 2 Stunden. Nordkorea hat am Donnerstag seine erste neue Interkontinentalrakete seit 2017 getestet und damit die Spannungen mit der Biden-Regierung deutlich eskaliert. Kim Jong-un, der schräge Diktator des Regimes, entstammt einer Familienlinie aus angeblichen Alleinherrschern, die zurückgeht auf seinen Großvater Kim Il-sung, der während der Stalin-Ära von dem sowjetrussischen Militär rekrutiert worden war. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sowjetrussland irgendwann die Kontrolle über Nordkorea verloren oder aufgegeben hat. Zieht Moskau heute noch die Strippen, wäre der aktuelle Raketentest ein cleverer Weg, um einen zweiten Kriegsschauplatz in Aussicht zu stellen, der die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf sich ziehen und die Situation in der Ukraine für Russland entlasten könnte. Selbstverständlich wäre dann bei einer Eskalation davon auszugehen, dass auch die Chinesen sich einmischen, wie schon einmal in dem vergangenen Koreakrieg. Also der Hintergrund, eigentlich relativ simpel, das imperiale Japan, eine Art Erzfeind Russlands, hatte Korea im frühen 20. Jahrhundert besetzt und versuchte, die Kultur des Landes auszulöschen. Also so kennt man das ja seit Tausenden von Jahren. Ja, das ist ja jetzt eigentlich auch nicht anders. Hier, die Ukraine wird überfallen, das heißt, die Ukraine hätte keine eigene Identität, sondern das sei alles Russland, ergo werde man das jetzt russifizieren. Abgesehen davon, dass Russland ja auch alles Mögliche zusammengeklaut hatte an Kultur. Das heißt, man bediente sich beim Oströmischen Reich, man bediente sich bei anderen Quellen und vieles war auch einfach nur abkopiert aus Europa, also insbesondere ab Zar Peter dem Großen. Ja, vieles wollte man sich aus Europa abgucken und dann begann dieses Einheiraten in diesen europäischen Adel, wobei sich dann hier insbesondere Hessen durchsetzte und Schleswig-Holstein. So kam es dann zu der Linie Schleswig-Holstein-Romanow-Gottorf. Also jedes Land ist irgendwo ein Mischmasch aus zusammengruppierten Elementen. Aber auch die Japaner hatten eben dann hier dieses imperiale Programm, besetzte Korea, man wollte die koreanische Kultur auslöschen. Kim Il-sung war damals verbunden mit der Kommunistischen Partei Chinas, die zum damaligen Zeitpunkt eine Rebellengruppe war unter Kontrolle Sowjetrusslands. Das heißt, war noch nicht die Herrscher über China. Sein Mentor Wai Zhengmin berichtete direkt dem berüchtigten Geheimdienstler Kang Sheng, der auf Jahrzehnte hinweg, vor allem nach der Kommunistischen Revolution in China, den chinesischen Geheimdienst leitete. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch über den. Manchen damaligen Beobachtern kam es vor wie eine sowjetrussische Revolution in China. Die wichtigen chinesischen Funktionäre waren an russischen Einrichtungen ausgebildet worden und ihre Moskau-Treue wurde durchgehend überprüft. Kim Il-sung galt als Talent unter den Guerilla-Anführern, wurde von japanischen Truppen verfolgt und entkam mit den Überresten seiner Armee über den Fluss Amur in die Sowjetunion. Kim wurde dann in ein Lager in Vyatskoje in der Nähe von Chabarowsk geschickt, wo die Sowjets die koreanische kommunistische Guerilla weiter ausbildeten. Kim war das große Talent. Im August 1942 wurden Kim und seine Armee einer Spezialeinheit zugeteilt, die halt als 88. Separate Rifle Brigade bekannt war. Also das ist so die Bezeichnung von den Amerikanern für diese Leute. Und diese Spezialeinheit gehörte zur sowjetischen Roten Armee, also eigentlich unter Kontrolle Russlands. Kim brachte es bis zum Major in der sowjetischen Roten Armee und diente dort bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Der berüchtigte Lavrenti Beria empfahl Kim Il-sung an Stalin, mit der Einschränkung, dass Kim nur sehr schlecht Koreanisch sprach und dringend Training benötigte, um überhaupt eine öffentliche Rede halten zu können. Also das war auch so der Auftrag gewesen von Beria, er sollte der Talentscout sein, er sollte halt die künftige Marionette finden für Korea. Kim war das Talent, aber man konnte ihn noch nicht der Öffentlichkeit präsentieren. Also so war dieses Stage-Managing durch Russland. Japan hatte im Zweiten Weltkrieg eine Niederlage erlitten und Stalins Sowjetunion besetzte einen Teil von Korea. Stalin rüstete die kommunistischen koreanischen Streitkräfte mit modernen, von der Sowjetunion gebauten Panzern, Lastwagen, Artillerie und Kleinwaffen aus. Kim schuf auch eine Luftwaffe, die zunächst mit sowjetischen Propellerjägern und Angriffsflugzeugen ausgerüstet war. Die Initiative für den Angriff auf den Süden kam letztendlich von Stalin, im russischen Regime. Und so kam es dann zum Koreakrieg. Sowjetische Überläufer erklärten später, dass den Sowjets von den Amerikanern gezielt die falschen Formationen zugeschanzt wurde, dass Korea sich zu weit entfernt von Amerika befände, als dass Washington im Ernstfall eingreifen würde. Gleichzeitig machte US-Außenminister Dean Acheson öffentliche Äußerungen, die dahingehend interpretiert werden konnten, dass die USA nicht um Korea kämpfen würden. Dean Acheson war Mitglied der Geheimgesellschaft Scroll and Key an der Yale-Universität, also da aus diesen Geheimgesellschaften kam ja das Verteidigungs-Establishment raus, Geheimdienst-Establishment raus. Sein Sohn wurde Mitglied von Skull and Bones, ebenfalls beheimatet an Yale. Ermutigt von der Aussicht, dass die Amerikaner passiv bleiben würden, griff Nordkorea den Süden am 25. Juni 1950 an. So kam es zum Koreakrieg. Bereits Anfang 1949 versuchte Kim Il-sung, Stalin zu überzeugen, dass die Zeit für eine Invasion des Südens gekommen sei. Stalin lehnte zunächst ab, da die nordkoreanischen Truppen noch recht schlecht ausgebildet waren und, noch die Einmischung der USA fürchtete. Die Luftwaffe Nordkoreas verfügte über 180 Jagdflugzeuge, die in Fabriken auf Maschinen gebaut wurden, die aus dem amerikanischen Lend-Lease-Programm stammten. Also mit Lend-Lease wurde ja Stalin gerettet und die Sowjetunion wurde gerettet. Da kamen also Unmengen an Panzern und Flugzeugen und andere Fahrzeuge. Alles kam von den Amerikanern hier, von Amerikanern in die Sowjetunion. Später erhielten die Nordkoreaner sowjetische Flugzeuge vom Typ MiG-15, deren Triebwerke Kopien von Rolls-Royce waren, offiziell verkauft an die Sowjetunion im Jahr 1947. Also auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Sowjetunion alles Mögliche an Technologie verkauft von Amerika. Die Dieselmotoren der Schiffe, die den Nachschub an die Truppen brachten für Nordkorea, waren auch westliche Designs. Also dann gab es diese unterschiedlichen abwechselnden Grenzverletzungen. Und nordkoreanische Flugzeuge attackierten den von den USA aufgebauten Luftwaffenstützpunkt Gimpo und zerstörten ein Flugzeug der USA am Boden. Die Nordkoreaner eroberten Gebiete, worauf dann die 7. US-Flotte von den Philippinen nach Südkorea beordert wurde. Am 30. Juni befahl US-Präsident Truman den Einsatz von US-Bodentruppen in Korea und eine Seeblockade von Nordkorea. Anfang September 1950 kontrollierte die nordkoreanische Volksarmee das ganze Land bis auf ein kleines Gebiet im Südosten um Busan. Ja, das heißt, da war aber dementsprechend der Käse noch lange nicht gegessen. Ja, es ist immer eine Sache, etwas zu erobern. Es ist eine ganz andere Sache, ein Gebiet auch dann längerfristig zu halten. Riesenunterschied. Noch im September 1950 wurde Seoul durch die US-Amerikaner zurückerobert und mit dieser Landung im Rücken der Front waren die Nachschublinien der Nordkoreaner schlagartig durchschnitten. Gleichzeitige Gegenangriff der 8. US-Armee und südkoreanische Streitkräfte aus dem Busan-Brückenkopf brachte die nordkoreanischen Streitkräfte in eine sehr schwierige Lage. Die Amerikaner konnten ja ohne Ende Material nachschieben. Die eben noch siegreichen Truppen, die sich in einem energetisch geführten Angriff gegen den letzten UN-Brückenkopf verausgabt hatten, wurden eingekesselt, zersprengt, gefangen genommen oder getötet. Und dann ging es halt weiter, das ging dann weiter bis nach Pyongyang, diese Rückeroberung. Und dann stand den Amerikanern, beziehungsweise den UN-Truppen, den stand der Weg offen nach Norden. Da hätte man eigentlich schon einen Deal aushandeln können. Man hätte den 38. Breitengrad als Trennungslinie hier zwischen Nord und Süd endgültig festlegen können. Aber man entschloss sich dann einfach weiter zu kämpfen, ein paar weitere Runden zu kämpfen und einen Haufen mehr Opfer zu verursachen. Also die Chinesen machten da Warnungen, dass die bloß nicht den 38. Breitengrad überschreiten sollen, die Amerikaner. MacArthur, also der berüchtigte Offizier MacArthur, versicherte jedoch Präsident Truman, dass die Chinesen so kurz nach dem Ende ihres eigenen Bürgerkrieges nicht eingreifen würden und wenn doch, würden sie keine Gefahr darstellen. Chinesen würden bluffen. Ja, Chinesen hätten kaum Soldaten übrig, um sich in Korea einzumischen. Dann überschritt man den 38. Breitengrad. George C. Marshall war zu der Zeit US-Verteidigungsminister und trieb den amerikanischen Fünf-Sterne-General Douglas MacArthur an, nach Norden vorzurücken. MacArthur war so eine Art Volksheld für die amerikanischen Bürger, aber er war auch angewiesen auf Geheimdienstinformationen. Wenn die nichts taugen, dann sieht es halt eben dann auch schlecht aus. Von dieser Entwicklung alarmiert, entsandte Mao, der Diktator Mao, eine 200.000 Mann starke Volksfreiwilligenarmee nach Korea. Gab es dann heftige Gefechte. Und nach den Anfangserfolgen der Chinesen war Stalin bereit, Mao mehr Unterstützung zu gewähren. Also Flugzeuge und so weiter und so weiter und so weiter. General Douglas MacArthur unterschätzte seine chinesischen Gegner und nahm an, dass sich nicht mehr als höchstens 30.000 Chinesen in den Bergen der Grenzregion versteckt halten könnten. Tatsächlich hielten sich dort aber bereits über 180.000 Soldaten auf und es gelang den Chinesen zudem, trotz intensiver Grenzüberwachung und zerstörter Brücken, auf einem Frontabschnitt von etwa 50 Kilometern völlig unbemerkt von US-Truppen insgesamt 400.000 bis 500.000 weitere Soldaten über den Grenzfluss Yalu zu bringen. Massiver Gegenangriff. Bis zum 23. Dezember zog sich die 8. US-Armee bis zum berühmten 38. Breitengrad zurück. Da hätte man auch wieder verhandeln können. Hier ist die Trennlinie und wir gehen alle nach Hause. MacArthur wurde aus den eigenen Reihen heraus sabotiert. Also dann wurde es nämlich richtig seltsam. Ja, das heißt, die Amerikaner durften dann eigentlich den Krieg nicht gewinnen. Da gab es anscheinend hier geheime Befehle. Die Offiziere beklagten halt eben dann, dass sie nicht gewinnen durften. MacArthur hatte beispielsweise Lieutenant General Stratemeyer befohlen, die 6 Yalu-Brücken zu zerstören, auf denen die Chinesen nach Korea vorstießen. Aber Verteidigungsminister George C. Marshall ließ diesen Befehl aufheben. Stratemeyer sagte später aus, uns wurde befohlen, den Krieg zu verlieren, uns war nicht erlaubt zu gewinnen. Weil es gab ja dann großes Entsetzen hinterher und auch wegen der kommunistischen Revolution in China. Und dann gab es Ermittlungsausschüsse und so in Amerika und die Offiziere wurden da halt hinbeordert, die mussten Aussagen treffen. Und die Offiziere sagten, wahrheitsgemäß, wir hätten ja gewinnen können, aber wir wurden ja dauernd sabotiert von der Politik. Warum? MacArthur machte dann Aussagen öffentlich, die dem Establishment nicht gefielen. Daraufhin traf sich Präsident Truman mit Marshall, Mr. Acheson und dem Berater W. Averill Harriman aus dem Skull and Bones Typ und vereinbarte, dass man MacArthur absägen wollte. Also dann gab es eine weitere große Offensive der Chinesen und Nordkoreaner und dann ging die Initiative wieder über auf die Südkoreaner und Amerikaner. UN-Einheiten rücken wieder bis knapp über den 38. Breitengrad vor. Man hätte hier endlich dann den Schlussstrich ziehen können. Aber im Spätsommer 1951 stießen die UN-Truppen noch einmal nach Norden vor, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Es war dann eine riesige Schlacht, dauerte vom 13. September bis zum 15. Oktober 1951. Die Schlacht von Heartbreak Ridge. Und dann gab es noch dieses Bombardement von der UNO, sanktioniert natürlich. Ausgeführt von der US Air Force. Luftangriffe verwüsteten Nordkorea, hunderttausende Zivilisten fielen Bomben und Napalm zum Opfer. Man geht von 500.000 bis 1 Million Opfern des Bombenkrieges im engeren Sinne aus, ohne die Verluste der Zivilbevölkerung infolge von Hunger und Frost zu berücksichtigen. Genauere Statistiken liegen nicht vor, vermutlich starben mehr als 10% der nordkoreanischen Bevölkerung. So, und das heißt, so sieht das dann aus, wenn man hier in die Mühle gerät zwischen die zwei Supermächte. Also du sollst dir dann irgendwie raussuchen, auf welcher Seite du stehst. Soll sich dann einer von diesen Supermächten andienen, aber das ist halt eben dann unglaublich übel und unglaublich gefährlich. Also manchmal hat so ein Land oder so bestimmte Kräfte in einem Land, die haben halt keine andere Möglichkeit. Also entweder sie lassen sich auf die Amerikaner ein oder sie werden halt komplett überrannt von den Kommunisten. Aber wenn solche Kampfhandlungen dann irgendwann mal vorbei sind, dann, dann müsste eigentlich ein großes Aufräumen beginnen in der Politik. Das heißt, die Bevölkerung, also gerade hier im Westen, die Bevölkerung darf sich da nicht einwickeln lassen von wegen, ja, die sind die Guten und jene wären die Guten und so, sondern die Supermächte sind alle saumäßig gefährlich. Dieser Imperialismus hat jetzt auch eigentlich im engeren Sinn wenig zu tun mit diesem ideologischen Geschwalle, also von wegen Sozialismus oder auf der einen Seite oder die sogenannte Aufklärung auf der anderen Seite. Also auch die amerikanische Revolution ist unglaublich suspekt. Ich habe das ja in meinem Buch aufgearbeitet. Tiefste Geheimnisse der Supermächte, Band 1 Revolution. Finde das Audiobook kostenlos auf unserem YouTube-Kanal. Also die moderne Aufklärung ist ein ziemlich übler Witz, und es hat sich nichts geändert an dem Imperialismus. Man hat es halt besser verpackt. Man erweckte halt den Eindruck, die Bevölkerung hätte einen Einfluss auf die Dinge, die passieren. Also, und die Wahrscheinlichkeit tendiert leider gegen 100%, dass Russland die Kontrolle behielt über Nordkorea. Mit Kim Il-sung, und der fuhr ja dieses stalinistische Programm. Also Stalin hat ja seinen Kurs mehr oder minder, also das wurde ja übersetzt in China durch Mao und dann auch übersetzt nach Nordkorea durch Kim Il-sung. Und dann kam Kim Jong-il und dann Kim Jong-un, den wir jetzt haben. Also die Wahrscheinlichkeit ist fast 100%, dass die Russen da die Kontrolle behalten haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland da die Kontrolle verlor, die Wahrscheinlichkeit ist äußerst gering, tendiert leider gegen null. Und jetzt gab es also einen neuen Raketentest von Nordkorea. Also eine wunderbar funktionierende Interkontinentalrakete, die jetzt anscheinend eine Rakete, die jetzt anscheinend eine Reichweite hat von 15.000 Kilometern. Wenn sie auf normaler Flugbahn mit einem Sprengkopf, mit einem Gewicht von weniger als einer Tonne abgefeuert wird. Stellen Sie sich mal vor, wie viel Nuklearsprengkopf oder Köpfe das da reinpassen. Also man muss erwägen, dass auch China wichtige Fäden zieht in Nordkorea, aber Chinas Revolution war ja eigentlich eine russische Revolution in China. Also man hat China so sowjetisiert, alle wichtigen chinesischen Revoluzzer waren auf russischen Ausbildungseinrichtungen. Und da geht es anscheinend dann bald der nächste Kampfschauplatz los. Und dieser Personenkult um die Diktatorenfamilie Nordkorea lässt sich genauso strategisch missbrauchen wie der Personenkult um Wladimir Putin. Also wenn da jetzt so ein Angriff gestartet wird, dann heißt es halt, das ist der verrückte Diktator. Die Chinesen sagen, wir haben mit dem Angriff nichts zu tun. Die Russen sagen, wir haben mit dem Angriff nichts zu tun. Selbst wenn dann dieser Diktator von Nordkorea, wenn der dann irgendwie ausgeschaltet wird oder so, dann geht der Konflikt aber trotzdem weiter mit den Supermächten und diverse Stellvertreterkriege in Asien. Auf alle Ewigkeiten wird es dann heißen, der Auslöser war halt dieser verrückte Diktator. Das war leider so, und es gab ja irgendwie genug Gelegenheiten im Vorfeld, hier irgendwie Einfluss zu nehmen auf Nordkorea, aber das sei ja einfach nicht gelungen. Gibt also irgendwie die perfekte Ausrede. Also, verheizt man jetzt Kim Jong-un, also Russland beispielsweise, verheizen die jetzt Nordkorea, machen die einen weiteren dramatischen Kriegsschauplatz auf, würden die Amerikaner wohl den Fokus auf die Ukraine und Osteuropa verlieren, was Russland entlastet. Über Chinas Belt Road-Initiative können bis nach Europa Bauteile und fertige Waffen geliefert werden. So, und wir haben ja ein gewisses Potenzial für konventionelle Kriegsführung, also gewöhnliche Waffen. Allerdings ist das schnell erschöpft, und auch ohne jetzt den absoluten Druck, ja, also ABC-Waffen sind nicht mehr nur der letzte Notnagel und Abschreckung, sondern das kann auch relativ früh in einem Konflikt oder in der Mitte eines Konfliktes halt eben dann eingesetzt werden. Das ist leider die Situation. Und bei bestimmten Raketentests oder bei bestimmten Satelliten, die da ins All geschossen wurden, wurden dann die Trümmer aufgeklaubt aus dem Meer von der nordkoreanischen Rakete, und siehe da, es steckt europäische Technologie da drin. Software aus Europa und so weiter. Also vieles landete erst in China und dann über den Umweg in Nordkorea. Tja, und wegen dieser ABC-Waffengefahr stellte die NATO jetzt ein sogenanntes Tiger-Team zusammen. Das soll jetzt in Brüssel ergründen, wie man auf russische ABC-Waffeneinsätze in der Ukraine reagieren würde. So, also man will Abschreckung verbreiten, man will aber auch nicht sich genau in die Karten schauen lassen, und das ist halt eben so das Paradoxe, dass man jetzt halt einfach nicht wirklich konkret sagt, was man machen will. Also man erfährt in den Zeitungen eigentlich kaum irgendetwas. Es gab dann halt zumindest Statements in die Richtung, was machen wir, wenn Russland Atomwaffen einsetzt in der Ukraine und sei es nur kleine Atomwaffen und begrenzt. Was ist, wenn der radioaktive Fallout dann ins Baltikum bläst oder nach Polen bläst oder irgend sowas? Wäre das dann ein Angriff auf die NATO? Oder was ist mit chemischen Waffen? Oder was ist mit biologischen Waffen? Wir haben ja schon mal erklärt, es gibt die verschiedensten biologischen Kampfstoffe. Das ist nicht immer nur so wie in einem Hollywood-Film. So diese kompletten Killerseuchen, wo dann irgendwie 70% der Infizierten dann sofort wegsterben. Sondern es gibt halt eben Erreger und Erreger-Cocktails. Da schickst du den Gegner halt mal 3 Wochen ins Bett. Die können nicht kämpfen. Und dann kannst du halt da durchmarschieren. Und es ist unwahrscheinlich, dass die NATO die Ukraine verteidigt, unbedingt mit ABC-Waffen, weil die Ukraine ist ja kein NATO-Mitglied. Nicht mal die neueren NATO-Mitglieder wie Polen sind eigentlich richtige NATO-Mitglieder. Die durften ja keine richtigen Streitkräfte aufbauen. Das war die Einigung 1997 zwischen den USA und den Russen. Also für die, die es halt immer noch nicht schnallen, da hatten sich die Supermächte darauf geeinigt. Also NATO-Osterweiterung, die NATO-Pseudo-Osterweiterung, die wurde genehmigt von den Russen. Ja, und es war klar, die Polen und so, die durften keine richtigen Streitkräfte aufbauen. Bleiben also wehrlos. Also dieses Tiger-Team trifft sich jetzt halt eben dann regelmäßig und verhandelt da, wie die verschiedenen NATO-Staaten dann reagieren werden und so. Aber was ist, wenn Russland zunächst einen Angriff gegen sich selbst inszeniert, um die Opferrolle für sich zu behaupten? Also da könnte aus 15 Kilogramm Plutonium oder hochangereichertem Uran eine simple Bombe gebaut und auf russischem Territorium gezündet werden. Und dann würde Russland erklären, dass ukrainische Forscher Neonazis aus den Kreisen des Azov-Regiments oder deren Partner verantwortlich seien. Tja. Also US-Senator Jack Reed, das Armed Services Committee leitet, sagte am Mittwoch, dass es Konsequenzen geben würde, wenn Putin eine Massenvernichtungswaffe einsetzen würde, selbst wenn der Einsatz der Waffe auf die Ukraine beschränkt werde. Cyberwaffen sind auch ein Gesprächsthema. Also was ist, wenn bei uns die Lichter ausgehen und du hast halt eben eine Cyberattacke? Die NATO würde wahrscheinlich dann sagen, dass die Russen dahinter stecken. Die Russen würden sagen, das stimme gar nicht, sondern die NATO hätte sich da selber angegriffen. Und das sei eine NATO-False Flag. Ja, und dann hast du die widersprüchliche Propaganda von den beiden Supermächten. Und die Bürger sollen sich dann eine Seite halt eben dann raussuchen, der sie dann blind vertrauen sollen. Dann das Chemiewaffenprogramm der Sowjetunion umfasste die Armee, die Industrie und das Gesundheitssystem. Ein Komplex von ca. 35 bis 40 Einrichtungen. Also ich lese gerade ein Buch dazu von einem Überläufer, der auch gegenüber den Amerikanern kritisch ist. Der erzählt dann eben diese Anekdoten, also wo er dann in der oder im Studium noch, oder nach dem ersten Studium, musste er in so einer furchtbaren Einrichtung arbeiten und irgendwelche Bromverbindungen entwickeln und so, und dann wurde man die ganze Zeit irgendwie vergiftet dadurch. Er musste diese idiotischen Prüfungen bestehen, Zusatzprüfungen über bolschewistische Geschichte und so, und ziemlich bizarr und ziemlich lustig, also ziemlich dunkler Humor natürlich. Also das heißt, die Sowjetunion produzierte halt schon früh Senfgas, Blausäure, Phosgen, Diphenyl, Dichlorarsin und so weiter und so fort. Chloracetophenon, Chlorpikrin. Die in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg erbeutete Fabrik in Dürrenfurt wurde verpackt und nach Stalingrad verschafft, wo sowjetische Wissenschaftler erfuhren, dass die Tabun-Produktion einfacher war als die Sarin-Produktion. Sowjets kopierten das Design der Dürrenfurt-Fabrik, als sie das Chemiewerk Nummer 91 bauten, das 2000 Tonnen Chemikalien pro Monat produzieren konnte. Und du kannst es auch mit Raketen verschießen. Also du kannst dann auch halt eben gegnerisches Territorium halt eben dann einnebeln und so. Und je nachdem, was für eine Chemikalie verwendet wird, sind die Schäden bei den Menschen halt entweder kurzfristiger Natur oder halt eben dauerhafter Natur. Ja, dann kam diese Novichok-Reihe und so. Novichok war ein bisschen anders als VX, aber viel toxischer. Laut einer Einschätzung der US-Armee schien es, dass die Sowjetunion chemische Waffen früh in einer Operation oder von Beginn an einsetzen würde. Der kombinierte Einsatz von Chemiewaffen und konventioneller Bewaffnung solle große Verluste fordern und feindliche Kombattanten dazu zwingen, Operationen in umständlicher Schutzkleidung durchzuführen, was der Moral und Effizienz schaden würde. Also das ist der, jetzt Beispiel an der Ukraine. Die Ukrainer könnten da nicht mehr einfach so rumrennen und dann diese Raketen abfeuern, ja, diese N-Laws und diese Javelins, sondern man muss halt immer in dem Schutzanzug sein. Man sieht da nicht so richtig, man schwitzt da drin und man friert da drin. Und man muss dann wieder in die Dekontaminierung gehen und die Waffen sind dann, also müssen gereinigt werden, wenn man sie dann überhaupt noch weiterverwenden kann. Ja, es gibt ja bei den Amerikanern eine spezielle Farbe für ihre Fahrzeuge. Also das heißt, dieser CARC oder Kork-Anstrich oder dieser Sprühanstrich. Und diese spezielle Farbe für Fahrzeuge soll verhindern, dass bestimmte chemische Kampfstoffe sich in den Lack reinfressen. Das heißt, mit einer normalen Farbe hättest du dann, wenn du mit einem Fahrzeug halt in ein kontaminiertes Gebiet reinfährst, würdest du diesen Kampfstoff wieder mit nach Hause, in die Basis mitbringen. Ja, es sei denn, du hast diese Spezialfarbe drauf. Also das kann alles eben viel, viel komplizierter machen. Dann, in den 1990er Jahren, da waren ja die Russen offiziell so pleite, war das ganze Geld ja ins Ausland geschafft, die Offshore-Häfen, und dann hieß es, sei kein Geld mehr da, um die chemischen Waffen zu sichern, genauso wenig wie die Atomwaffen. Und dann mussten die Amerikaner wieder einspringen, Steuerzahlergeld. Das ist schon eine ziemlich heikle Nummer. Dann hatten wir jetzt einen Datenleak über Beziehungen der AfD zum Russen-Oligarchen Malofejew, ein bekannter Player. Also das heißt, Malofejew will ein neues Zarenreich. E-Mails und andere Daten, die der WDR, NDR und der SZ vorliegen, zeigen das, was zu erwarten war. Bereits vor Jahren hatte ja der Oberaufseher der US-Geheimdienste, Mr. James Clapper, öffentlich angekündigt, europäische Parteien dahingehend untersuchen zu wollen. Also Russen konnten auf Russenkontakte untersuchen zu wollen. Wie erfolgreich man damit war und auf welchen Wegen man genau agierte, ist natürlich geheim. Alles ist denkbar. Elektronische Spionage durch den NSA, rekrutierte Informationsquellen bei den Russen, eine gründliche Observation der europäischen Politiker und natürlich die Verwendung von Maulwürfen innerhalb dieser Parteien. Also manche Leute sind ja, die sich dann tatsächlich rekrutieren lassen von den Russen als Informationsquelle oder als Einflussagent oder sonst irgendwas. Viele, die sich rekrutieren lassen, sind ja sehr, sehr naiv, was elektronische, digitale Kommunikation anbetrifft. Also, oder sind naiv, weil sie halt einfach nicht wissen, wie Spionage und Gegenspionage so richtig funktioniert. Das heißt, alteingesessene, erfahrene russische Agenten sind immer wieder überrascht, ja, wie leicht sich Leute im Westen rekrutieren lassen. Also normal ist es ja ein Prozess. Du musst ja dann die Leute erstmal finden, analysieren, die geeignete Herangehensweise wählen und den dann halt bearbeiten über einen längeren Zeitraum. Aber meistens ist es halt anscheinend so, dass halt Leute sich begeistert sofort da rekrutieren lassen von den Russen, und das sind die einfach so nicht gewöhnt, beziehungsweise das macht die halt eben misstrauisch. Aber es liegt halt viel einfach an der Bildungsarmut, also richtige Bildung ist ja selten, und wenn halt eben dann so ideologisierte Leute dann glauben, ja, ist doch ein No-Brainer, ist doch ein Done-Deal, das wird schon irgendwie klappen, ja, das ist unglaublich fatal. Also E-Mails und andere Sachen wurden im Londoner Dossier Center zugespielt, das der ehemalige Oligarch Mikhail Khodorkovsky finanziert. Auch ein bekannter Player. Internationale Medien konnten diese Daten auswerten. Es wird jetzt nicht allzu viel Konkretes in den E-Mails verraten und so, weil diese Kommunikationsform eben alles andere als sicher ist. Vielleicht haben US-Geheimdienste die Mails beschafft und an Khodorkovsky durchgereicht, ja, um die Paranoia im rechten Lager und bei den Russen zu schüren. Alle sollen sich fragen, wie viel Material die Amerikaner wirklich besitzen. In der Welt der internationalen Gefälligkeiten verlaufen die Grenzen manchmal fließend, und es ist äußerst schwierig, eine Spionagetätigkeit gerichtsfest belegen zu können, selbst wenn es an der Spionagetätigkeit keinen echten Zweifel mehr gibt. Auch den Umfang der Spionagetätigkeit dann zu beweisen vor Gericht ist schwierig. Es ist einfacher, jemanden zu identifizieren als Spion, als es eben dann alles gerichtsfest zu belegen. Russlands Dienste waren sich selbstverständlich bewusst darüber, dass die rechte Szene Europas und Amerikas stark infiltriert ist und vor bezahlten Informanten für westliche Dienste nur so wimmelt. Das Timing ist auffällig. Seit einigen Jahren gibt es bereits schamlose Russenkontakte. europäischer Politiker und dazu passende Propaganda. Seit ebenso langer Zeit könnten Westdienste genug Material zusammengesammelt haben, um Verhaftungen und Anklagen durchzuführen. Aber erst jetzt, mitten im Ukraine-Krieg, wäre die Wirkung einer Verhaftung wirklich groß. Zudem spielt es den NATO-Regierungen in die Hände, wenn Unzufriedene aus dem rechten Lager sich auf die Russen eingelassen haben. Ein gewisser Gianluca Savoini schien eine fleißige Biene zu sein. Es gab auch gerichtliche Untersuchungen in Bezug auf die mutmaßlichen russischen Gelder der Lega Nord, wobei auch Savoini Zielscheibe der Ermittler wurde. In einem Mailwechsel zwischen ihm und dem schrägen Ideologen Alexander Dugin hieß es dazu, man solle sich lieber heimlich treffen. Konstantin hat mit Marin telefoniert, wollte Savoini wissen und meinte damit anscheinend Konstantin Malofejew, den russischen Oligarchen, und Marine Le Pen, die Chefin des französischen Front National. Das heißt, können wir organisieren, sie im Hotel zu treffen, nicht in der Öffentlichkeit. Malofejew ließ ausrichten, dass er sich zum Inhalt nur persönlich in einem Interview in Moskau äußern werde. Auch AfD-Mitglieder waren Recherchen von NDR, WDR und SZ zufolge wiederholt den Einladungen nach Moskau gefolgt. Andreas Kalbitz sollte eigentlich Björn Höcke mitbringen. Man werde sie, hieß es, auch noch mit dem Chef der auswärtigen Beziehungen von Putins Partei zusammenbringen. Das Meeting mit Mr. K. Wird selbstverständlich privat sein. Höcke blieb anscheinend zu Hause. Eine Anfrage ließ er unbeantwortet. Er war unter anderem in die Landolf-Ladig-Affäre verwickelt. Unter diesem Pseudonym waren radikale Texte in den Magazinen eines bekannten, nicht weit von Höcke wohnenden Neonazis veröffentlicht worden. Von verschiedenen Seiten wurde argumentiert, die sehr ungewöhnliche Ausdrucksweise ähnelt der von Höcke. Also auch innerhalb der AfD gab es da ziemlich Ärger. Wegen dem Thema. Von dem früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann findet sich in den Unterlagen ein überschwängliches Dankesschreiben auf offiziellem Bundestagsbriefpapier, heißt es zumindest aus den Massenmedien hier, adressiert an einen Top-Manager Malofejews. Markus Frohnmeier, der russlandnahe ehemalige Chef der AfD-Jugendorganisation, taucht in den Dokumenten auf, sowie Manuel Ochsenreiter, inzwischen tot unter mysteriösen Umständen, Chefredakteur extrem rechter Zeitschriften, starb 2021 überraschend in Moskau. Es heißt noch, Abgeordnete in verschiedenen europäischen Ländern könnten womöglich mit einer Art Antritts- und Erfolgsprämie dazu verlockt werden, Resolutionen für die Anerkennung der russischen Ukraine-Politik im Zuge der Krim-Annexion zu fördern. So, jetzt sind es aber nicht nur die Russen, die einen Einfluss ausüben wollten auf europäische rechte Parteien, sondern auch die US-Republicans und deren Medien. Und wenn da jetzt jemand auftauchte als Putin-Versteher lange Zeit, ob jetzt Donald Trump oder jemand anderem, da kann sich alles Mögliche dahinter verbergen, ja. Also auch westliche Geheimdienste versucht natürlich dann hier Pseudo-Putin-Versteher aufzubauen und sie halt eben dann an die Russen ranzuspielen, um da irgendwas auszuspionieren. Also nicht nur durch Donald Trumps Außenwirkung entstand der Eindruck, es gäbe eine Art rechtskonservative Internationale, eine Weltallianz, und der Support für Russland sei dementsprechend ein No-Brainer. Also da wurden dann die Träume von manchen Ideologen immer größer und größer. Die Erwartungen, ja, man lässt sich halt einfach ein auf irgendwie Republican-Propaganda und auf die Russen. Und da können ja die Linken dagegen nur verlieren und man sei ja in guten Händen hier und so weiter und so weiter und so weiter. Also so wie halt Soldaten und Bürger immer wieder zerrieben werden zwischen den Supermächten, ja, in irgendwelchen Proxykämpfen, genauso kann man Leute eben auch zerreiben in einem Geheimdienst. Kampf, im Geheimdienstkrieg. Ja, das heißt, du ziehst halt bestimmte Leute aufs Glatteis und du hältst sie dann einfach damit beschäftigt. Kannst sie auch gegebenenfalls aus dem Verkehr ziehen, kannst dann ja die Leute dann umdrehen und so weiter und so weiter und so weiter. Der Russland-Kenner Jürgen Roth vermutete bereits vor der Gründung der AfD, dass ein Netzwerk mit einem gewissen Rohrböck ein neues Parteiprojekt etablieren wollte. Dahinter wurde dann später der Baron von Fink vermutet, der wohl eher Großbritannien nahe stand, vermute ich mal. Die Linken gaben sich natürlich dann extra viel Mühe, die AfD zu infiltrieren und zu bekämpfen. Und natürlich reichen die Operationen des amerikanischen FBIs oder des israelischen Mossad bis nach Deutschland. Auch die französischen Geheimdienste sind hier aktiv. Und französische Dienste haben natürlich ein großes Standbein in der rechten Szene und auch in der neurechten Szene. Also auch, was es die Front National anbetrifft, ich habe das ja auch mal zurückverfolgt, also da gibt es dann Spuren, die nach Israel reichen, da gibt es Spuren, die auf die CIA zurückgehen. Also gerade diese älteren Extremisten da, diese französischen Typen da, war im Kalten Krieg, also im Kalten Krieg wollten ja viele dann Hilfe aus Amerika und die Amerikaner hatten eben dann auch in Europa richtig gehende Neonazis unterstützt. Also nicht nur für das Gladio-Programm, sondern auch anderweitig. Also man könnte jetzt halt eben dann hier, man könnte jetzt hier vermuten, wenn die AfD gegründet worden wäre im Kalten Krieg, dann hätte die AfD wohl eher die Kontakte nach Amerika gesucht und nicht die Kontakte nach Russland. Ja, das ist halt immer, wie es halt eben die wie sich die Supermächte halt eben gerade aufstellen. Ja, also. Und ich habe ja schon mal, bin schon mal näher, mehrfach näher drauf eingegangen, ist der Verfassungsschutz bei uns einfach eine Tarnorganisation des britischen Geheimdienstes, eine Unterabteilung des britischen Geheimdienstes? Das sind so Dinge, die ich untersucht habe und immer weiter untersuche. Und wenn man eben Leute rekrutieren möchte, also über den britischen Geheimdienst, dann kannst du da Zwischenleute dazwischen schalten und du kannst halt eben dann auch als Zwischenhändler Leute benutzen mit einem adligen Hintergrund, weil ja für die Briten und ihre adligen Verwandten da auf deutschem Boden ist es ja keine Schwierigkeit, solche Leute zu verwenden. Und dann wirkt dieser Approach auf eine deutsche Zielperson, wirkt dieser Approach halt sehr glaubwürdig und es wirkt auch sehr deutsch, es wirkt sehr traditionell. Und es ist auch dann natürlich anschlussfähig an die russische Propaganda, die ja sich stark auf die Zarentradition beruft und auf das altrömische oder oströmische Erbe. Also du kannst dem Zielpublikum halt eben dann alles erzählen, weil es fehlt den Politikern und Influencern und Aktivisten, es fehlt denen einfach eine solide Hintergrundbildung über all die Imperien und die Geheimdienste. Und es ist schwer zu sagen, ob diese Fehlbildung heute schlimmer ist als vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren, vor 300 Jahren. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, was ich auch schon mal gemacht habe, finden Sie auf recenter.com. Ging die Gründung der AfD letztendlich dann zurück auf den britischen Geheimdienst? Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass der britische Geheimdienst sich bei uns so einmischt. Auch der Gründer der NPD stellte sich später raus als ein Asset des britischen Geheimdienstes, der Herr von Tadden. Ja. Und also auch ein Adliger, ja, und ließ sich da anscheinend auch mühelos rekrutieren. Und wäre das nicht einfach Teil von diesem Muster, dass gegebenenfalls der britische, theoretisch der britische Geheimdienst, die AfD gegründet hat? Und man kann so ein Projekt eben auslegen auf 10, 15, 20 Jahre und was man letztendlich davon hat, ist, man neutralisiert halt eben deutsch-patriotische Kräfte. Also du schaffst da ein neues Sammelbecken, ja, weil es darf ja irgendwie keine legitime Partei geben, wie man so schön sagt, rechts von der CDU-CSU. Und die CDU-CSU ist ja in die Mitte gewandert. Wenn du jetzt halt dann irgendwie pro Nationalstaat bist und pro bestimmte andere Dinge bist und so, das darf ja nicht sein. Also werden solche Kreise immer wieder auf Nazi gedreht und die jagen dann die Windmühlen von Zion, ja, dieses Gespenst, ja, das es ja eigentlich nicht gibt. Das britische Kolonialreich schuf sein eigenes Banking-System, das fraktionale Reserve-Banking, und man hatte halt auch so Pseudo-Oligarchen an der Hand als Assets, Barings. Also die Baring-Bankerfamilie, die kam ja aus Deutschland, aus Hannover, privilegierte Familie über Generationen hinweg. Also genauso eine privilegierte Familie wie Ursula von der Leyen's Vorfahren. Die Albrecht-Seite, nicht die andere Seite. Und so hast du halt eben dann deine Assets und hast dann eben dann diese Fake-Oligarchen, ob jetzt Barings oder Rothschild oder wie auch immer sie heißen mögen, das ist anscheinend nicht wirklich deren Geld. Also weder bei denen damals noch bei den jetzigen Russen-Oligarchen oder irgendwelchen anderen Oligarchen. Und gibt es ja diese Dokus, also Spiegel TV zum Beispiel hatte letztens eine, da zeigen sie dann so Journalisten, die dann in London rumgehen, oder wie man halt lästerhaft sagt, Londongrad, die ganzen Villen von den Russen-Oligarchen, und dann wird halt eben dann rumgeforscht, wo ist das gemeldet, ja, und wo kam das Geld vielleicht her. Und dann kommt dann so ein Polizist oder so eine Art Wachmann mit dem königlichen Logo, mit dem Emblem der britischen Krone und verscheucht die Reporter. Und die City of London nahm ja das ganze Russengeld. Ja, weil die City of London ja gesagt hat, ey, uns braucht ihr keine richtigen Bilanzen oder halt keine richtigen Rechenschaftsberichte vorlegen. In New York verlangt sowas als Finanzplatz. Wir in London verlangen sowas nicht. Ja, und dann kam das ganze Geld in die City of London und es hieß immer, das ist schon okay. Das ist für die Konvergenz zwischen Ost und West. Wir werden uns alle ähnlicher und dann kommt irgendwann der Weltfrieden bei raus. Und selbst ich, als ich 2006 irgendwie dann an der Uni saß, hieß es dann, oh, die Europäische Union ist so wundervoll und die Konvergenz und was Putin macht, ist okay und was Schröder da gemacht hat, ist voll okay und das ist alles okay und das darfst du nicht kritisieren. Ich wette, dass jetzt genau diese Profs, wenn die noch nicht zu alt sind, dass genau die Profs von damals, dass sie jetzt genau das Gegenteil sagen von dem, was sie mir damals erzählt haben in der Vorlesung. Also jetzt klopfen halt so Spiegel TV und diese ganzen ranzigen Massenmedien, die klopfen jetzt halt so auf die Russen-Oligarchen drauf. Aber wir hatten dieses Fake-Oligarchensystem erfunden, das britische Kolonialreich. Es ist halt einfach, egal in welches Land du schaust, es gibt immer diese Oligarchen. Ja? Und das ist aus geheimdienstlicher Sicht ist das ein perfektes Werkzeug, weil du gehst halt, du bist halt nicht im staatlichen Bereich, wo halt Rechenschaftspflicht da ist und Transparenzpflichten da sind, sondern du gehst in die Privatwirtschaft, wo du ja vieles geheim halten kannst und dann stellst du das noch offshore auf, dann ist es noch geheimer. Und du hast dann für diese Geheimdienstoperation halt einfach rechtlichen Schutz. Ja, weil er angeblich dieser Oligarch ein ganz normaler Kapitalist ist, der dann einfach zu Geld kam. Und weil dieser Oligarch und diese Oligarchenfamilie, weil die halt das sogenannte Familienbusiness halt so stark dominieren, ja, deswegen kannst du als Geheimdienst halt eben da sehr gut Einfluss nehmen über diese Geschäfte und eigentlich die Geschäfte leiten. Weil innerhalb dieser Firma oder Firmengeflechts, da kann niemand aufmucken. Wenn da irgendjemand aufmuckt und sagt, hey, was trifft denn der da oben für Entscheidungen, ja, kannst du sofort gefeuert werden. Bist ja nur ein Angestellter. Ja. Und ich meine, jahrelang haben dann Leute gefragt, ja, warum macht ihr von Recenter irgendwelche komischen Forschungen zu den Supermächten Geheimdienstgeschichte und wie lange die Geheimdienste schon zurückgehen, also adlige Geheimdienste und lauter so ein komisches Zeug, warum macht ihr so ein komisches Zeug? Ja, man sieht ja, dass die Leute jetzt einfach vollkommen blank sind. Also ob die jetzt zu den Linken gehören, Mitte, Rechts oder Libertär, die sind bei so wichtigen Sachen einfach völlig blank, sie treffen dauernd falsche Entscheidungen, lassen sich mit leichtestem Aufwand aufs Glatteis ziehen und so kannst du halt eben dann Leute 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre beschäftigt halten, dass die nichts Richtiges Eigenes auf die Beine kriegen. Also, ja, was ist, wenn deutsche Politiker Geld genommen haben von den Russen? Und jetzt nicht nur AfDler, sondern was ist mit der SPD? Was ist mit den Grünen? Was ist mit der CDU, CSU? Wie viele Leute von den großen Parteien, wie viele haben dann immer geredet von Eurasien und gemeinsame Wirtschaftszone zwischen EU und Russland und gemeinsame Finanzpolitik und Wirtschaft und Sicherheitspolitik und so? Gibt es genug Leute? Oder was ist mit den ganzen Figuren, die dann immer Stimmung gemacht hatten gegen Fracking in Deutschland? Wo jetzt dann mehr und mehr rauskommt, da stecken auch die Russen dahinter, hinter dieser Anti-Fracking-Propaganda. Wer hat da Geld genommen von den Russen? Ja, nicht nur jetzt auf die AfD schauen, sondern auf alle Parteien schauen. Tja. Dann gab es jetzt einen Hack angeblich. Also die Daten sind noch nicht veröffentlicht worden. Anonymous Hacker, da kann ja alles dahinter stecken. Anonymous Hacker hätten jetzt Daten geklaut von der russischen Zentralbank. Vielleicht sind da interessante Dinge drin, wie die Russen jetzt halt agieren wollen mit den Sanktionen. Die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hatte ihr Äußerstes getan in den letzten Jahren, um das westliche Zentralbanksystem zu kopieren. So schlecht es für die Bürger ist, so gut ist das fraktionale Reservebanking eben für ein Empire. Deswegen hat sich das durchgesetzt. Ja, nicht wegen irgendwelchen Windmühlen von Zion, wie es Leute immer denken, sondern das war einfach dieses britische neue System, was dann vorsichtig aufgebaut wurde. Das neue System war den anderen Systemen überlegen. Besser als das französische System, besser als das portugiesische System. Deswegen kopieren es auch die Russen. Und die Russen kopierten eben auch das Modell der Fake-Oligarchen, also der, der KGB sucht dich aus und sagt, du wirst jetzt ein Oligarch. Aber das ist nicht dein Geld natürlich. Das heißt, wenn dann irgendwas ist, musst du dann deine Schlösser wieder zurückgeben oder verkaufen oder wie auch immer und deine Yachten und das ist dann alles weg. Oder größtenteils. Und du darfst dann nicht maulen, du darfst dich nicht ins Ausland absetzen mit deinem Reichtum, du darfst nicht irgendwie Sachen vorenthalten. Du bist nach wie vor ein Geheimdienst-Asset. Und so in etwa muss man sich das vorstellen mit den europäischen und den amerikanischen Oligarchen. Ich meine, diese ganzen Geschichten, ja. Für wie blöd hält man uns? Also wenn man dann erzählt, ja, der erste Astor war ein bettelarmer Migrant, der kam dann nach Amerika, war dann natürlich in der besten Freimaurerloge und kontrollierte dann den Pelzhandel und dann noch ein paar andere Sachen. Ja, wer es glaubt, wird selig. Und die Geschichte der Rockefellers, ich meine, die Rockefellers und die Astors waren dann so begeistert von Britannien, vom britischen Adel und zogen dann teilweise dort rüber und bekamen kleine Adelstitel und so und waren dann echt happy. Oder die Duponts. Ja, der Dupont-Clan steckt ja hinter Joe Bidens Karriere. Die Fürsten von Delaware lebten wirklich wie die Fürsten. Die haben 1600 Familienmitglieder. Lebende. Kann man sich mal vorstellen, wie viele Mitglieder der richtige Adel hat. Nach 1000 Jahren. Aber der erste Astor könnte sehr wohl, der erste wichtige Dupont könnte sehr wohl ein Spion gewesen sein. Von den Anglos gegen die Franzosen. Und irgendwann musste er dann abhauen. Und er hatte dann gleich beste Beziehungen zu Thomas Jefferson und wurde dann Diplomat und bekam die ganzen Schießpulveraufträge und verdiente dann an Tod und Verwüstung. Einfach so. Einfach so heißt es. Einfach so sei das passiert. So, manche haben schon vermutet, die Zentralbankchefin der Russen wird aufhören. Jetzt wurde sie gebeten, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Also man hat sie nominiert. Tja, so leicht kommt die da wohl auch nicht mehr raus. Sie schien ja auch unhappy zu sein über die aktuellen Entwicklungen. Also, Anonymous droht russischen Unternehmen, droht dem russischen Staat. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ob da jetzt wirklich krasse Geheimnisse erbeutet werden oder jetzt nur weniger krasses Zeug. Ja, und Sie finden auf recenthub.com halt ein bisschen Hintergrund zu dem russischen Zentralbanksystem. Gibt es auch einige Mythen und Märchen. Ja, also laut der Propaganda sei ja das Ziel gewesen, Russlands Ressourcen auszubeuten. Also der Westen hätte das alles ausbeuten wollen. Und Putin hätte das dann verhindert. So wird dieses Märchen dann eben dann erzählt. Dann wurde erzählt, ja, die Rothschild, also die jüdische Rothschild-Verschwörung hätte sich dann ausgebreitet nach Russland, ja, nach 1991 und wollte dann Russland übernehmen und so. Putin hätte das dann gerettet. Aber der Rothschild-Bankenclan berät seit dem Jahr 2000 einige der größten Transaktionen in Russland und findet neues Geld von anderen Investoren. Also der Aluminiumgigant Rusal saß beispielsweise 2009 auf einem Haufen Schulden im Umfang von 14 Milliarden Dollar, wandte sich an die britische Rothschild Investmentbank, um frisches Geld zu finden. Als der Oligarch Oleg Deripaska wegen seinem Geschäftsgebaren nicht mehr in die USA einreisen durfte, wandte er sich an Ned Rothschild, der ihm Zugang vermittelt haben soll zu Weltbankgeld und der European Bank for Reconstruction and Development. Nach ein paar miesen Deals galt Ned allerdings in der City of London als Witz. Ja, dann kamen die Sanktionen 2014. Also Transaktionen wurden verboten von Rosneft, Novatek, von der Gazprom Bank und Veneshkonom Bank. Und so weiter und so weiter. Dann hieß es ja lange Zeit, also in der russischen Einflusssphäre von der Propaganda, hieß es halt so, ja, die Rothschild, diese jüdische Rothschild-Zion-Verschwörung, die hätte dafür gesorgt, dass alles so pleite ist in Russland nach 1991. In Wirklichkeit war es halt die Misswirtschaft aus der Sowjetzeit und dann eben dieses Programm, das Catherine Belton in ihrem aktuellen Buch halt eben so gut schildert. Also das Programm, wo dann ausgewählte Leute vom KGB, also aus der dritten Garde, so wie Putin, dritte und vierte Garde, wo die halt dann das Geld ins Ausland schaffen sollten, damit halt nichts von dem staatlichen Vermögen in die Hände fällt von dem russischen Bürger. Also es ging ja nicht wirklich darum, Geld zu schützen vor den weisen Windmühlen von Zion, sondern es ging darum, das Geld fernzuhalten von einem russischen Bürger. Dann gab es, dann zirkulierte lange Zeit das Narrativ, wonach die russische Zentralbank irgendwie noch unter der Kontrolle westlicher Banken sei und Mitschuld daran hätte, dass nun der Wert, dass der Wert des Rubels immer wieder kollabierte. Es tobe ein Kampf hinter den Kulissen, gut und böse. Aber im Grunde ähnelt das System ja frappierend den westlichen Bankensystemen. In der Öffentlichkeit beschwört Putin, dass die Zentralbank unabhängig sei, abseits der Exekutivgewalt den Rubel schütze. Genauso hört man das von der EZB oder der amerikanischen Fed. Also es gibt ja keine richtige saubere Trennung eigentlich zwischen staatlich und privat. Es gibt halt das Empire und fertig. Eine hochrangige Quelle aus der russischen Regierung meinte, dass die Bank Putins Schoßhündchen sei. Andere Kritiker meinten, dass Putin einfach zu wenig über Geld versteht. Dann Elvira Nabiulina beriet Putin 17 Jahre lang in Wirtschaftsangelegenheiten. Sie wiederum vertraut der Expertise von Xenia Judajeva, die in den USA ausgebildet wurde und für die Sberbank gearbeitet hatte, die größte Geschäftsbank, deren Hauptanteilseigner ausgerechnet der russische Staat ist. Oh, eine große Merchant Bank, die in Wirklichkeit dem Staat gehört. Dann, ja, wenn die Zentralbank der größte Regulierer im Bankensystem ist und die größte regulierte Geschäftsbank überwiegend der Regierung gehört, reguliert die Sberbank sich praktisch selber. Also werden Erinnerungen wach an halt Goldman Sachs in den USA, deren Top-Leute im Finanzministerium landeten und so weiter und so fort. Also dann... Dann jemand von Putins Partei namens Jewgeni Fjodorow warf der russischen Zentralbank vor, den Rubel zu kollabieren. Die Zentralbank sei der Feind. Das ist ein Witz. Tja. Dann hier, Francis Coppola. Nicht Francis Ford Coppola, analysierte für Forbes Magazine, wenn ein Land ein System mit festen Wechselkursen betreibt, übernimmt es de facto die Geldmarktpolitik des jeweiligen Landes, an dessen Währung man die eigene Währung bindet. Im Fall des Rubels sind dies die Vereinigten Staaten. Und wie ich bereits erklärt habe, meinte er, wird die Geldmarktpolitik der Fed wiederum zu einem bestimmten Grad von der Zentralbank Chinas bestimmt, weil China große Dollarreserven hält und einen festen Wechselkurs zum Dollar. Russlands Geldmarktpolitik sei demnach bislang abhängig gewesen von den Kräften der Fed und der chinesischen Zentralbank und so weiter und so weiter und so weiter. Dann, kommen wir zur, wie ich es nenne, Sankt Putinburg. Also vielleicht heißt Kiew in der Zukunft Sankt Putinburg. Ja, das heißt, es wird jetzt halt eben viel Käse erzählt oder einfach unhaltbare Dinge werden als Grundvoraussetzung hierher genommen für eine Diskussion, für die politische Diskussion, also dem Bürger wird da so ein bisschen was erzählt in den Nachrichten, angefüttert von Politikern und Geheimdienstlern und Generälen und Ex-Staatsfunktionären und so. Also man erzählt dem Volk wirklich bloß ein paar ausgewählte manipulative Dinge und das Volk soll sich da auf der Basis dann eine Meinung bilden und hier dann wählen gehen und die Politik beeinflussen. Das ist ein absoluter Witz. Und jetzt wird eben dann die Geschichte erzählt, Wladimir Putin sei jetzt halt, Wladimir Putin würde jetzt halt total durchdrehen, so wie Hitler damals hier in der Wolfsschanze oder auf seinem Obersalzberg. Also er würde halt in den Teppich beißen vor Wut. Wie könne es sein, dass mit 200.000 Mann nicht die ganze Ukraine schon längst erobert ist, ja, ein Land so groß wie Frankreich. Ich meine, niemand hätte damit wirklich gerechnet. Es war immer klar, du brauchst da 400.000, 500.000 Truppen und eine richtige Luftwaffenoperationen. Putin sei jetzt aber frustriert, er hätte sich das anders vorgestellt, er würde seine Staatsfunktionäre anbrüllen, jetzt ist dann irgendwie der Verteidigungsminister verschwunden. Andere Leute wurden dann unter Hausarrest gesetzt, heißt es. Man suchte anscheinend nach einem Maulwurf, der den, der dem Westen irgendwie dann die Kriegspläne verraten hätte und. Ja, also man zieht dann eben auch viele, viele direkte und indirekte Hitler-Vergleiche. Und gerade der durchschnittliche deutsche Zuschauer von Spiegel TV und öffentlich-rechtlichen Dokus zum Dritten Reich fühlt sich dadurch angesprochen und meint, die Lage einschätzen zu können. Aber wie die Kommandostruktur in Russland wirklich aussieht, ist eben völlig geheim. Also wenn das eine KGB-Struktur ist, aus erfahrenen Leuten, eine geheime KGB-Struktur, die können Putin eben beseitigen und dann einen Neuanfang behaupten, und international würde das wahrscheinlich dann auch angenommen werden als Neuanfang, obwohl es kein richtiger Neuanfang ist. Ja, und man sieht ja jetzt schon in Spiegel TV und anderen Sendern, man strickt an dem Narrativ, schuld sei Putin, die anderen wollten das nicht, die Oligarchen und andere Staatsfunktionäre, die waren ja alle schockiert, als der Kriegsbefehl gegeben worden war. Die wollten das nicht, mit denen hätte man arbeiten können, aber wenn Putin weg ist, ja, entweder hat er dann Krebs oder Herzinfarkt oder geht einfach oder Exil oder Palastrevolte. Wenn Putin weg ist, dann kannst du mit den anderen Russen da irgendwie arbeiten. So wird einem das jetzt dann verkauft auf Spiegel TV und anderen Sendern. Und das ist saumäßig gefährlich. Also tatsächliche Kommandostrukturen in Russland sind geheim. Die Politiker in Russland, Oligarchen in Russland, das ist so ein bisschen, diese Leute sind so ein bisschen wie Mitglieder von arabischen Großclans in Berlin oder in anderen großen deutschen Städten. Also da gibt es dann so Typen, die fahren dann halt eben rum im Lamborghini und sind offiziell gemeldet als Hartz-IV-Empfänger, und wenn die Polizei sie auffällt, dann heißt es halt, ja, ist alles hier ganz normal geregelt, das Fahrzeug gehört der Briefkastenfirma, des Onkels, des Bruders, des Cousins, und er fährt das Auto ja nur. Ihm gehört das ja nicht, ja, und solange er halt dem Clan dient, kann er halt weiter Lamborghini fahren, aber wenn er sich so einem Clan verscherzt, dann gehört ihm halt eben dann nichts mehr. Tja, und ich sage mal, manche Hitler-Vergleiche sind lehrreich, manche Hitler-Vergleiche sind eben irreführend. Also als Hitler mit seinen Kriegen begonnen hatte, streckten seine Generäle ja die Fühler aus nach Großbritannien, um geheime Verhandlungen zu führen. Also Hitler umbringen oder auf seinen Obersalzberg verbannen, Polen weitestgehend zurückgeben und dafür Sicherheitsgarantien bekommen von den Briten. Eine Schlüsselbedingung war die erweiterte Sicherheitsgarantie, falls das Absägen oder Ermorden von Hitler zu einem Bürgerkrieg führen würde. Die NSDAP-Führung hätte sich nämlich an die Macht klammern und einen Kampf gegen die Generäle führen können. In diesem Fall wäre Deutschland besonders geschwächt gewesen und dementsprechend anfälliger für Angriffe von außen. Es kam nie zu dem internen Sturz Hitlers aus teils sehr ominösen Gründen, und er traf genau die Entscheidung, auf die es Britannien abgesehen hatte, nämlich einen Angriff gegen die Sowjetunion mit 3 Millionen Mann, anstatt die britischen Inseln einzunehmen. Hitler ließ ja sogar die britische Armee laufen bei Dunkirk. Das war die britische Expeditionary Force. Eingekesselt. Und Hitler drückte bewusst auf die Bremse, damit die entkommen konnten. Hitlers Geheimdienste wussten sehr wenig über Russland, schon gar nichts über die 35.000 gepanzerten Fahrzeuge dort. Umgekehrt erfuhren die Russen bald alle Details aus der deutschen Militärführung. Über Martin Bormann, anscheinend laut dem zweifachen Pulitzer-Preisträger Louis Kirser. Also, genauso könnte es eben nicht zu dem Sturz Putins kommen. Auch dann, wenn Putins Generäle und Geheimdienstchefs die Fühler international ausstrecken. Es wird gemunkelt, dass der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu mit Herzproblemen von der Bildfläche verschwunden ist. Er wurde seit 12 Tagen nicht mehr gesehen, und im Fernsehen wurden alte Aufnahmen und Bilder von ihm gezeigt, heißt es in Berichten oppositioneller Medien. Wladimir Putins Risiko, durch einen Putsch unter Führung des russischen Sicherheitsdienstes abgesetzt zu werden, wächst jede Woche, behauptet Wladimir Ossetschkin. Also der russische Präsident soll dem Geheimdienst die Schuld dafür geben, dass es ihm nicht gelungen ist, schnell die Kontrolle über die Ukraine zu übernehmen. Ist das wirklich glaubwürdig? Putin ist zwar narzisstisch und würde immer andere für das eigene Versagen verantwortlich erklären, aber mit 200.000 Mann und dem Ruf Russlands war nie eine Chance auf eine einfache Übernahme der Ukraine. Unter Berufung auf seine Quelle sagte Osechkin der Zeitung, dass die privilegierten Geheimdienstagenten des Landes daran gehindert wurden, zu ihren Ferienhäusern zu reisen oder dass sie nicht in der Lage waren, ihre Kinder nach Disneyland Paris zu bringen. Die FSB-Agenten, die sich an ein besseres Leben gewöhnt hätten, wollten nicht in die Sowjetunion zurückkehren, so Osechkin. Das mag schon irgendwie zutreffen, aber es gab bereits unter Stalin massive Säuberungen in höchsten Parteikreisen und unter Mao wurden auch immer wieder die gesamte Partei gesäubert, weil die kommunistischen Funktionäre auf die Bremse traten und nicht mehr konstant im Kriegsmodus dachten. Die Gewöhnung an Luxus hatte einst dazu geführt, dass die Araber die Kontrolle verloren über das islamische Kalifat, denn die kriegsmüden Araber rekrutierten lieber türkische Seldschuken als Kämpfer, was letztendlich dazu führte, dass Türken das Kalifat regierten. Im Disneyland oder in einer Schweizer Skihütte können reiche Russen theoretisch eben auch unerlaubte Gesprächskanäle etablieren mit den Westmächten. Wer weiß, ob westliche Geheimdienste nicht einfach nur Gesprächsbereitschaft vortäuschen, um russische Figuren innerhalb des russischen Regimes zu diskreditieren. Also vielleicht wollen westliche Geheimdienste, westliche Strategen, vielleicht wollen die gar nicht, dass Putin stirbt. Vielleicht wollen die gar nicht, dass Putin abgesägt wird. Vielleicht wollen die, dass Putin bleibt und Russland halt eben schön weiter, in den Untergang reinreißt. So ähnlich wie ja Britannien halt eben da auch zwiespältig war beim Zweiten Weltkrieg. Auch vor dem Weltkrieg und so mit der Appeasement-Politik. Das heißt, es war natürlich so, ja, war eine schwierige Entscheidung für die Briten. Welche Strömungen in Deutschland sollen sie unterstützen? Gerade bei den Generälen, gerade bei wichtigen Leuten. Ja? Sollen wir jetzt auf die Leute setzen, die Hitler umlegen wollen, oder sollte man auf die Leute setzen, die Hitler nicht umlegen wollten? Weil Hitler könnte ja entscheiden, Hitler konnte ja theoretisch entscheiden, die britischen Inseln zu überrennen. Und auf der anderen Seite konnte man Hitler vielleicht dazu bewegen, lieber die Sowjetunion anzugreifen. Und wenn Hitler plötzlich weg wäre, ja, wenn die Generäle plötzlich Hitler töten, dann würden ja vielleicht die Generäle herrschen in Deutschland. Und das wäre für die Briten vielleicht nicht unbedingt so strategisch günstig gewesen. Also, das russische Regime heute würde sicherlich nicht seinen Geheimdienstlern direkten Zugriff geben auf die internationalen Bankkonten und Tarnfirmen. Wer sich weigert, wird aussortiert. Viele hoffen jetzt auf einen Giftanschlag gegen Putin, aber genauso weiß kein anderer Staatsfunktionär, ob seine Haushaltshilfe heimlich Gift in den Kaffee mixen oder die Unterwäsche mit Thallium kontaminieren würde. Bei Hitler ranken sich bis heute Spekulationen um seine Leibärzte, aber schleichende Vergiftungen hätten durch unzählige Personen aus seinem Umfeld stammen können. Der ganze Obersalzberg war Sperrgebiet für den Führer, aber der Organisator Martin Bormann wurde von dem zweifachen Pulitzer-Preisträger Louis Kilser enttarnt als Spion, der den Russen alle militärischen Pläne übermittelte. Wir waren übrigens vor 2 Jahren mal wandern am Obersalzberg. Und leider sind die historischen Stätten ja abgerissen worden. Es gibt da nur so ein Museum da. Aber war irgendwie so eine Plakette, wo dann drauf stand, oder irgendwo so eine Info-Ding-Plakette, wo dann drauf stand, dass Martin Bormann das Gebiet klar gemacht hatte. Und ich wusste schon, dass Martin Bormann eigentlich enttarnt wurde von Kilser als Spion des Auslands. Yikes. Also, der ganze Obersalzberg war Sperrgebiet für den Führer, aber der Organisator Martin Bormann wurde von dem zweifachen Pulitzer-Preisträger Louis Kilser enttarnt als Spion, der den Russen alle militärischen Pläne übermittelte. Es wäre nicht schwer gewesen für Bormann, der mehr oder minder den Zugang zum Führer geregelt hatte, Agenten einzuschleusen und zu rekrutieren, um Hitler schleichend zu vergiften. Nicht um ihn umzubringen, weil ansonsten die Generäle nach der Macht gegriffen hätten. Und da gab es dann eben dann die Historiker, die waren dann verblüfft, weil es halt so antizyklisch war. Wenn es militärisch mal gut lief, dann war Hitler plötzlich wieder saukrank. Und wenn es militärisch schlecht lief für die Nazis, dann war Hitler wieder in bester Gesundheit oder halt in guter Gesundheit. Im Moment läuft der Krieg in der Ukraine miserabel und solange Putin sich ans Amt klammert, geht das russische Imperium den Bach hinunter, aus Sicht amerikanischer Strategen. Es ranken sich Gerüchte um eine mögliche Krebserkrankung Putins und um seine aktuellen öffentlichen Auftritte mit aufgedunsenem Gesicht und gequältem Ausdruck, der nicht unbedingt nur durch den Stresspegel zustande kam. Vielleicht arbeitet Putin eben nur für eine geheime KGB-Kommandostruktur, die er selbst nicht genau und vollständig kennen darf. Vielleicht hatte die KGB-Kommandostruktur von Anfang an eingeplant, Putin wie einen Alleinherrscher aussehen zu lassen, lassen, um ihn strategisch zu einem späteren Zeitpunkt abzuservieren, damit man einen Neuanfang behaupten kann und sich die internationalen diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen normalisieren. Genauso ist es denkbar, dass Putin, ob er jetzt richtig krank ist oder nicht, eine konstitutionelle Monarchie ausruft und sich zum Zaren krönen lässt. Dieser Schachzug wäre propagandistisch besser als das Geschwätz über die Osterweiterung der NATO als Rechtfertigung für seinen Ukraine-Krieg. Ein neues Zarenreich kann auch ohne Putin geschehen und als Erneuerung bzw. Restauration der vorkommunistischen Verhältnisse vermarktet werden. Also vielleicht gibt es eine Palastrevolte. Vielleicht macht dann Konstantin Malofejew, der Oligarch, macht so den Brutus oder so den Stauffenberg, ja, und man sticht hier dann Putin ab wie so ein Schwein oder wie Cäsar, der Erzählung nach, und dann beruft sich Konstantin Malofejew aus zum neuen Zaren oder und es gibt dann 10 andere Großfürsten und so. Kann auch sein. Ja, und dann heißt es halt, wir machen einen Neuanfang und sind eine konstitutionelle Monarchie, weil das sei die russische Tradition, das sei die oströmische Tradition und das sei letztendlich auch die Tradition, auf die Westmächte zurückgehen, also die ganzen europäischen Mächte, USA, ist ja alles letztendlich römisch. Also mit 3 kleinen Atomwaffen und einer offen deklarierten Partnerschaft mit China könnte Putin den Ukraine-Krieg für sich entscheiden, sich in St. Petersburg die Krone aufsetzen lassen vom KGB-Patriarch der orthodoxen Kirche und dann einen triumphalen Besuch machen in Kiew und die Stadt umbenennen in St. Putinburg. Tja. Also, dann der Faktor zu dem Faktor China. Wir haben ja schon erklärt, China ist offiziell auf Distanz zu den Russen, gilt als Konkurrent für die Russen, aber eigentlich hatte ja Stalin damals mit Russland China übernommen. Ja, und alle wichtigen chinesischen kommunistischen Funktionäre, die waren alle ausgebildet worden an den russischen Einrichtungen. Man hat immer überwacht, dass die Moskau-Treue auch gewährleistet ist. Und jetzt sieht man halt eben verstärkte Propaganda im neurechten Spektrum auch, eine Propaganda, wo es heißt, es brauche ein Bündnis der Russen und der Chinesen, auch wenn die Chinesen kommunistisch sind. Und wir hören das jetzt aktuell hier von Alexander Dugin, dem russischen Vorbeter der neurechten Bewegung. Also trotz seiner ausladenden okkultistischen Vergangenheit vermarktet er sich als orthodoxer Christ. Er will auch eine 4. politische Theorie ergründet haben, obwohl er nie mehr geliefert hat als die Haltung Hauptsache gegen Amerika. In den einschlägigen Kreisen derer, die sich jetzt immer noch nicht distanzieren von Wladimir dem Schlechter, wird nun das Dugin-Buch Putin, das Phänomen beworben. Russland und China, so heißt es, seien durch schicksalhafte Bande verknüpft und müssten aus purer Notwendigkeit heraus der westlichen Hegemonie die Stirn bieten. Weil die Amerikaner dieses russisch-chinesische Bündnis fürchten, sei es das Richtige. Ha! Die verhassten Amerikaner würden ein verzerrtes Bild von China zeichnen und das alte Schreckgespenst der gelben Gefahr wiederbeleben. Dem rechten Publikum wird jetzt also schon eingeredet, über den Umweg Russland auch noch mit dem kommunistischen China zu paktieren. In verschiedenen Medien wurde US-Präsident Biden als chinesischer Agent beschrieben, obwohl seine Karriere das Werk des Dupont-Clans ist, den Fürsten von Delaware. Auch die Democrats seien im Boot mit den China-Kommunisten. Jetzt ist aber das maoistische Horrorregime plötzlich der Helfer in der Not, der von bösen Kreisen Amerikanern schlecht geredet wird. Ich meine, welcher gewöhnliche Konservative ist dumm genug, auf ein russisch und chinesisch dominiertes Milieu zu vertrauen? Also, Dugin hat ja auch schon gesagt, dass wir uns verbünden müssten mit dem schiitischen Iran und so weiter und so fort. Und Dugin war halt ein ultra, ultra Okkultist. Also das ist halt einfach die Tradition der Antike. Er hat dann rumgemacht mit Leuten, die dann regelmäßig im Krankenhaus oder in der Psychiatrie landeten. Und Zerstörung ist immer, dafür hat er Begeisterung und für schreckliche Dinge hat Dugin halt Begeisterung und Hauptsache nichts Langweiliges, also Hauptsache nicht irgendwie normal und nicht liberal und Also gerade die amerikanischen Werte, so Individualität und Freiheit und so, das ist ja ganz schlecht. Ja, trotzdem wird Dugin dann beworben von Alex Jones, Infowars. Also nach Alex Jones' Logik oder Logik von Tucker Carlson müssten die Amis sich heute verneigen vor, auf die Knie fallen vor Königin Elisabeth II. Von Britannien. Also genauso wie jetzt so getan wird. Ja, die Ukraine hätte keine eigene Identität. Die Ukraine, die hätte, also die eigene Sprache sei bedeutungslos und die eigene Kultur, das sei alles bedeutungslos. Es ist und es sei und bliebe russisch. Ja, genauso gut könnte man sagen, es gäbe keine amerikanische Kultur, weil es ja alles auf Britannien zurückging und da hätte sich nichts Eigenes entwickelt, ja, tausende Meilen entfernt vom, von den britischen Inseln. In Wirklichkeit gingen halt Briten und Amis auseinander und also was die Bevölkerung anbetrifft. Und es war halt einfach ein anderer Lifestyle und es war halt für das britische Empire, das sich fortsetzte. Ja, die amerikanische Revolution war fake. Ging's darum, die Welt zu täuschen und die Bürger zu täuschen und die Franzosen in die Platte zu treiben. Das britische Empire hat halt eben dann gemerkt, um Amerika zu kontrollieren, kannst du es nicht so fest greifen wie jetzt andere Territorien. Man hat auch so ein bisschen ein Experiment gewagt, ja, weil die Räume sind alles sehr groß. Das heißt, man hat den Leuten so eine gewisse Freiheit gegeben als Nutzen für das Empire, ja, weil es sich dann angeboten hatte. Es wäre zu aufwendig gewesen, halt wieder alles geheimdienstlich zu kontrollieren und wirklich alles dann hier zu überwachen und so. Nee, man hat dann halt so eine gewisse Freiheit den Leuten eingeräumt. Das war eben so ein Ding. Also, Dugin hat Begeisterung für alle großen Verrückten. Ja, Marx, Lenin, Stalin, Mao, Che Guevara. Die heilige Berserkerwut. Hauptsache Drama, Drama, Drama. Aber Dugin ist halt nicht derjenige, der da Kriegsdienst schieben musste. Also er ist immer so der Theoretiker, der dann in seiner Uni rumläuft und irgendwelche Rituale macht und halt daher warft und so und sich einfach nicht richtig reinfühlen und reindenken kann oder will in jetzt die russischen Soldaten oder in die in so viele andere Menschen. Also er will der Privilegierte bleiben. Er will derjenige sein, der halt dummes Zeug daher schwallt und dafür bezahlt wird. Ja, aber es gab so viele Russen, zeitweise privilegierte Russen, die halt privilegiert waren, weil sie dummes Zeug geschwafelt hatten, aber sie wurden dann trotzdem irgendwann abserviert. Sie wurden trotzdem irgendwann ausgetauscht, Schauprozesse hingerichtet oder ab ins Gulag. Ja, das heißt, diese ganze Verrücktheit trifft halt dann diese Aktivisten dann doch irgendwann selbst. Also, dann haben wir jetzt gehört, die USA liefern Ausrüstung an die Ukraine, die eigentlich aus Russland stammt. Also jahrzehntealte SA-8 Boden-Luftraketensysteme. Die sind schon ganz ordentlich. Und die Ukrainer kennen das Zeug, ja. Und das Wall Street Journal berichtet, dass die USA eine Art geheime Sammlung hätten. Einen Stash. Also nicht nur SA-8-Raketen, sondern auch die S-300. Und man will jetzt halt eben dieses alte Zeug dann an die Ukraine geben, damit die damit kämpfen. Ja, und jetzt ist halt eben dann die spannende Frage, können die Amerikaner solches Gerät auch nachbauen? Und das so aussehen lassen, als sei das halt aus sowjetischer Produktion. Ja, also wie viel Material können die Amerikaner liefern? Weil wenn es jetzt einfach ein Wettrüsten ist, dann können die Leute sich ausmalen, wer das Wettrüsten gewinnen wird, nämlich die Amerikaner. Wenn die Amerikaner jetzt halt eben so einen Haufen Zeug reinbuttern, dann, ja, dann wird es halt irgendwann heißen, die Chinesen fühlen sich dann auch bedroht und also von den Amerikanern, Chinesen fühlen sich bedroht und die Chinesen liefern jetzt halt einen Haufen Nachschub an die Russen. Ja, die Amerikaner hätten das eskaliert. Die hätten das einfach lassen sollen. Dann haben wir jetzt erfahren, Elon Musks Firma SpaceX, Betreiber des satellitenbasierten Internetsystems Starlink, hält inzwischen die Ukraine online und es dient selbst militärischen Zwecken. Also SpaceX hat ja Verträge mit der US-Regierung schon, es gibt auch militärische Verträge und so. Und jetzt wird da die Internetinfrastruktur halt eben da geliefert für die Ukraine. Und das Pentagon stellt sich blöd. Also da wurde halt jemand gefragt hier vom Verteidigungsministerium. Und dann hieß es dann, ja, das macht der Herr Elon Musk. Das ist nicht staatlich. Sehen Sie, wie das läuft? Das ist nicht staatlich. Wir müssen keine Rechenschaft drüber abliefern. Das ist eine Privatfirma. Die kann ja machen, was sie will in einem gewissen Umfang. Und und Elon Musk kann sagen, hey, SpaceX ist eine normale Firma. Wir können doch wohl hier Starlink-Internet bereithalten hier für die Ukraine. Und so werden halt eben dann alle Grenzen verwischt zwischen zivil und militärisch, zwischen staatlich und privat. Und das kann halt eben natürlich dann auch ziemlich böse Nebeneffekte haben, wenn diese Trennungen nicht mehr da sind. Ich meine, wir haben ja auch schon, wir haben seit 10, 15 Jahren, sagen wir den Leuten auch immer, es ist gut, wenn man sich fit hält, es ist gut, wenn man halt eine gewisse Ausrüstung hat, es ist gut, wenn man mobil ist, es ist gut, wenn man sicher mit einer Schusswaffe umgehen kann, für halt Notfälle und extreme Fälle. So ein gewisses Milizsystem, also ein staatlich anerkanntes Milizsystem, das gibt es ja verschiedene Varianten davon, so das Schweizer Modell, das amerikanische Modell, wie immer auch sei. So ein gewisses Milizsystem, das hat seinen Platz in einer breiteren Sicherheitsstrategie, das haben wir immer wieder gesagt und wir fanden es halt eben ziemlich schwachsinnig, wenn dem deutschen Bürger alles Mögliche verboten wurde oder wenn es halt überreguliert wurde mit dem Argument, ja, die Bürger sind ja keine Soldaten, das ist strikt getrennt, ja, Bürger und Soldat, das ist strikt getrennt. Ja, aber sobald dann irgendeine Bedrohung da ist, ist die Trennung auf einmal wieder weg und der Normalbürger wird dann eben dann zum Kriegsdienst rangezogen und fängt dann bei Null an. Und jetzt sieht man ja, wer wird beschossen in der Ukraine? Die Zivilbevölkerung, weil die Zivilbevölkerung ist einfacher zu treffen als das Militär. Und dann normale Bürger lernen jetzt, wie man den Kalaschnikow bedient und wie man einen Molotow-Cocktail schmeißt. Tja. Dann hatten wir gesehen, die religiöse Manipulation von den Russen. Also der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill, der hat es dann gepredigt, wenn wir die Ukraine als Bedrohung ansehen, haben wir das Recht, Gewalt anzuwenden, um diese Bedrohung auszurotten. Wir sind in einen Konflikt geraten, der nicht nur physische, sondern auch metaphysische Bedeutung hat. Wir sprechen über die Errettung der Menschen, etwas viel Wichtigeres als Politik. Also halt, ja, und also laut David Satter und anderen wurde halt der Patriarch Kirill als KGB-Agent enttarnt. Ich meine, wie soll es auch anders sein? Auch Lieutenant General Ion Mihai Pacepa, Überläufer, also war vom rumänischen Geheimdienst in Sowjetzeiten, ist dann übergelaufen. Und der hat auch gesagt, der Typ ist KGB und wie soll es auch anders sein? Also werden auch wieder alle möglichen Grenzen verwischt, von wegen man würde irgendwelche Sachen nicht anfassen, also den religiösen Bereich da irgendwie raushalten oder sonst irgendwas. Also. Dann wurde gewarnt vor Cyberattacken. Also prinzipiell ist die Gefahr von Cyberattacken natürlich immer gegeben. Aber jetzt wurde ein bisschen mehr darüber gesprochen. Gerade in Bezug auf Großbritannien. Die Firmen sollen sich jetzt mehr absichern und so. Und halt in Deutschland viele staatliche Einrichtungen, die laufen halt noch mit veralteten Windows-Versionen oder halt generell veralteten Systemen. Es ist sehr, sehr wenig gemacht worden für Sicherheit und das kann sich halt eben dann böse rächen. Also das heißt, jeder sollte halt aus meiner Sicht einen Wasserfilter haben, jeder sollte halt Lebensmittelvorräte haben und die absoluten Basics haben, um halt eben dann nicht in die Mühle da reingemahlen zu werden von den verschiedenen Behörden, die dann versuchen, die Leute zu retten. Hat man ja gesehen bei dem Unwetter dann, okay, wann kommt die Warnung? Zu spät? Wo kriegst du dann dein Essen her? Wo kriegst du dein Trinkwasser her? Und so weiter und so weiter. Das ist halt eben dann super schlecht, wenn man nur auf den Staat angewiesen ist. Ja, und ja, es gab halt eben dann diese Übung vom World Economic Forum, dieses Projekt. Und das bekam jetzt dann die Aufmerksamkeit, also dieses Cyberpolygon, und im Internet sagen dann die selbsternannten Experten, oh, da kommt dann die False Flag Cyberattacke, genauso wie Covid irgendwie fake gewesen sei. Ja, als ob diese ganzen Länder da eine Fake-Pandemie inszeniert hätten, wenn es viel, viel einfachere Möglichkeiten gegeben hätte, die Bevölkerung zu kontrollieren. Ja, und anscheinend wurde ja die Ukraine-Invasion um 2 Jahre verschoben oder um 1 Jahr. Wegen der Pandemie. Und da heißt es dann eben, das war dann irgendwie fake, und deswegen sei dann die kommende Cyberattacke auch fake. Das sei ein Inside-Job von den Westmächten. Natürlich muss man bei einer Cyberattacke in alle Richtungen ermitteln, aber man kann sich ja nicht von vornherein festlegen auf ein Narrativ und dann immer nur das Narrativ wählen, was einem gerade irgendwie ideologisch in den Kram passt oder wovon man sich dann irgendwie mehr verspricht. Es gibt dann auch die Möglichkeit natürlich, dass die Supermächte an der Spitze miteinander koordinieren, weil die Supermächte davon eben am meisten haben. Ja, viel mehr, als sich wirklich gegenseitig zu bekämpfen. Ja, dann kann es sein, dass es halt zu einer gewissen Geräteknappheit kommt, also dass halt viele PCs, Laptops, Handys, MacBooks, dass sie halt dauerhaft zerstört sind durch Attacken, und deswegen sollte man halt eine gewisse Bevorratung haben mit Geräten, Bauteilen, ja, Netzteile, Prozessoren, RAM-Bausteine, also vieles ist ja gebraucht, eigentlich billig wie sonst was. Und man sollte halt lernen, wie man einen eigenen PC zusammenbaut, und man sollte halt die Teile haben und so, und die das bisschen die Erfahrung damit haben. Also wir bauen alle Computersysteme, oder ich baue alle Computersysteme hier, und kann dementsprechend auch alles Mögliche halt eben dann reparieren oder austauschen. Ja, also Leute sollten sich um Sicherheit kümmern, also ihre Bankdaten, ihr Vermögen und so weiter und so fort. Also da sollte man sich halt eben auch darauf einstellen, dass es halt dazu so ein paar Attacken kommen kann. Das muss jetzt nicht gleich das Ende der Welt sein, aber sicher ist sicher. Russische Agenten, Sabotageagenten hocken an allen möglichen Schaltstellen, können alles Mögliche hier sabotieren. Man sollte auch Bücher haben, also richtige klassische Bücher haben, auch Erklärbücher haben, wie repariere ich dies, wie mache ich denes. Weil man kann eben dann im Ernstfall nicht alles mehr auf Google erfragen im Internet. Ja, dann Mesh-Netzwerke. Also man sollte halt einfach ein paar Optionen haben, um halt einfach dann Funkgeräte natürlich, um in Kontakt zu bleiben mit der Welt. Dann haben wir jetzt ziemlich abstruse Desinformation. Also ein Video auf sozialen Netzwerken, wie üblich halt so ein Handy-Video oder so ein Webcam-Video, und so eine Frau ganz aufgebracht erzählt dann, oh, sie hat gehört, dass, also ein Bekannter hat ihr erzählt, was von einem Bekannten kam, und angeblich wurde ein russisch sprechender Teenager ermordet von ukrainischen Flüchtlingen. Ja, und dann ging es halt im Netz rum. Niemand hat es überprüft, niemand hat nachgehakt. Einfach nur geteilt und geteilt. Und versucht dann dieses Entsetzen, diese Empörung halt eben hochzuschaukeln, ja. Also von bestimmten Aktivisten, keiner will sich da empören so richtig über die massenhaften Toten in der Ukraine, die Flüchtlinge und das Leid in der Ukraine. Das sei nicht von Belang, das wird ausgeblendet, das sei übertrieben, fake oder halt die Schuld der NATO. Aber wehe, wenn irgendjemand behauptet, ein russischsprachiger Teenager sei hier in Deutschland ermordet worden von ukrainischen Flüchtlingen. Dann ist gleich der Teufel los, und dann muss man gleich irgendwie im Kreml anrufen, dass die dann irgendwie jetzt hier die Leute beschützen. Also wer hat sich diesen Stuss ausgedacht? Da gibt es halt eben dann Vermutungen, und warum hat man das überhaupt so platt gemacht, wenn dann eh gleich rauskommt, dass das fake ist? Ja? Also kommt es irgendwann zu einem neuen Fall ohne Sorg, also wo wirklich mal jemand stirbt? Der linke Westberliner Student Benno Ohnesorg wurde 1967 während einer Demonstration erschossen von einem Westberliner Polizisten, und es war dann eine beispiellose Radikalisierung in Folge in Deutschland. Spielte Moskau in die Hände. 2009 erst wurde auf Basis von Stasi-Akten enthüllt, dass Kuras, der Schütze, heimlich SED-Mitglied war und inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Es wurde zwar nicht bewiesen, ob Kuras im Auftrag der Stasi absichtlich einen Mord begangen hat. Die Auftragsmordthese gilt allgemein als obsolet. Also es wurde jetzt nicht bewiesen, warum er das wirklich gemacht hat. Ob das mit seiner Stasi-Tätigkeit zusammenhing oder nicht, das wissen wir nicht, aber es ist trotzdem interessant zu wissen. Ausgerechnet ein Fotograf der DDR-Propagandazeitung Wahrheit schoss das berühmte Foto des Toten ohne Sorg. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also irgendwann stirbt dann vielleicht wirklich jemand und dann geht halt hier, gehen die Randale los und so. Muss halt mit sowas tatsächlich rechnen. Also, Krupalla, Tino Krupalla von der AfD meint, man solle jetzt keine Sanktionen haben, wirklich gegen die Russen und so. Man stelle sich vor, Deutschland wäre unmittelbar militärisch bedroht. Was würde die AfD-Fraktion dann sagen? Würden sie schreien, juhu, das ist die Befreiung oder wie oder was? Also wir sollten nicht auf günstige Erdgaslieferungen durch Nord Stream 1 und Nord Stream 2 verzichten, jammert Tino Krupalla. Und Sarah Wagenknecht jammert aktuell in einem Video, dass wir jetzt halt Sprit kaufen, Energie kaufen von Katar und die seien ja übel und das sei ja ein fieser Doppelstandard, ne? Also jammer, 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 mi, 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 mi. Hier von den Aktivisten. Yikes. Focus Online brachte einen Beitrag zu dem katastrophalen Zustand des Katastrophenschutzes in Deutschland. Falls etwas Größeres passiert, heißt es, hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Also selbst jetzt in einer akuten Kriegsphase da hier in Europa immer noch kein richtige Explosion, was jetzt Zivilschutz anbetrifft was jetzt diese Sachen anbetrifft. Also man sollte halt zumindest, also man könnte so viele Dinge machen, ja, das heißt, bringt das Thema Zivilschutz in die öffentlich-rechtlichen Medien, in private Medien. Man anerkennt, wie in den meisten anderen Ländern, man anerkennt persönliche Sicherheit als Bedürfnis für den legalen Schusswaffenbesitz. Das heißt, du machst es wie in zig anderen Ländern auch. Du meldest das an und wenn du halt strafrechtlich unbedenklich bist und halt irgendwie so einen Kurs gemacht hast für Sicherheit, jetzt nicht so eine absonderliche Dingsprüfung wie bisher, ja, meldest es an, Bedürfnisgrund ist halt einfach Sicherheit, fertig aus, kannst du dir halt deine paar Dinger kaufen, in den Tresor reinmachen und damit halt dann trainieren, fertig aus, ja, gäbe es so viele Dinge, die man da machen könnte. Aber der deutsche Bürger soll anscheinend so hilflos sein wie nur möglich. Ja, und selbstverständlich, die Freaks, also die ideologischen Fanatiker, die haben natürlich dann Zivilschutz in Verbindung gebracht mit Rechtsextremismus und die Jagd nach den Weisen von Zion und Umsturzfantasien. Und dementsprechend hat das dann die Sicherheit in Deutschland eben geschwächt. Die New York Times berichtete über die alte Sowjet-Pipeline, die Europas Gasabhängigkeit überhaupt erst begründete. Die CIA riet in einem Memo an Präsident Reagan damals dringend davon ab, aber die Ausrede für das Zustandekommen der Pipeline ist Geld. Es hieß, 1981 verhängte Reagan Sanktionen, um zu versuchen, die Pipeline zu blockieren, eine große sowjetische Initiative. Aber er stieß schnell auf heftigen Widerstand, nicht nur vom Kreml und den europäischen Nationen, die nach einer billigen Gasquelle lechzten, sondern auch von einer mächtigen Lobby in der Nähe von zu Hause, Öl- und Gasunternehmen, die vom Zugang zu Russlands gigantischen Gasreserven profitieren würden. Es gibt immer eine Ausrede. Ja? Dann glaubt man jetzt, dass Belarus bald Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine Beistand leisten könnte? Also Belarus würde dann auch Truppen schicken, so viel haben die allerdings nicht. Wir werden sehen. Im Januar empfing Kanzler Olaf Scholz von der SPD den CIA-Chef William Burns. Die Amerikaner, so wird vermutet, rechneten bereits mit einer Invasion der Ukraine frühzeitig. Am Tag des Einmarschs war BND-Chef Bruno Kahl ausgerechnet in Kiew. Es dauerte rund 2 Tage, bis Kahl von einer Spezialeinheit evakuiert wurde. Man sollte aber nicht allzu viel reinlesen in diesen peinlichen Vorfall. Es ist klar, dass die deutschen Geheimdienste winzig sind und für gewöhnlich stark infiltriert. Wird jetzt auch darauf gedrängt, dass man halt mehr geheimdienstlich macht. Also mit 20, 30 Jahren Verspätung soll jetzt halt plötzlich was passieren. Über Nacht gegen russische Spionagenetzwerke, die hier seit Jahren aufgebaut wurden. Na dann. Dann. Ja, dann gibt es halt immer noch dieses Gelaber über Biowaffenlabors in der Ukraine und das sei ja diese große amerikanische Verschwörung und so. Aber man merkt halt, diejenigen, die sowas verbreiten und sowas teilen, die haben keine richtige Bildung. Die haben sich nie eingelesen, wirklich in das Biowaffenthema, ob jetzt halt Westen oder Osten. Also es gab auch ein jahrzehntealtes Pentagon-Programm, um biologische Waffen in der gesamten ehemaligen Sowjetunion zu sichern, auch andere Labors erleben dann zu sichern und zu konvertieren in normale Labors. Und in vielen Labors wird eben Verschiedenes erforscht, auch mit gefährlicheren Erregern und so. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es gab dann eben dieses Cooperative Threat Reduction Program. Das Pentagon hat 12 Milliarden US-Dollar, 12 Milliarden US-Dollar für die Sicherung von Material ausgegeben, das in Massenvernichtungswaffen in postsowjetischen Republiken verwendet wird. Es gab auch Geld zur Sicherung von Atomwaffen. Tja. Und die Regierung von Wladimir Zelensky hat 11 ukrainische politische Parteien wegen ihrer angeblichen Verbindungen zu Russland suspendiert. Man befindet sich halt im Krieg. Dann haben wir noch weitere Nachrichten. Ich schlage das hier mal schnell auf unserer rund erneuerten neuen Webseite. Falls Sie es schon mitbekommen haben, ein frischer Look für die Webseite recenter.com. Ist noch nicht alles ganz fertig. Wird auch dann natürlich dann im Laufe der Zeit immer mehr und mehr erweitert, um halt weitere Funktionen. Also finden hier ganz einfach die kommentierten Nachrichten des Tages. Also hier haben wir dann zum Beispiel die Meldung, der frühere russische Präsident Dmitri Medvedev schließt eine Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland nicht aus. Also wenn halt eben dann die Situation instabil wird in Russland, dann gibt es wieder Todesstrafe. Na dann. Deutschland will jetzt dann die Abhängigkeit von russischen Energieimporten, die Abhängigkeit halbieren und dann komplett eben streichen. Also das heißt, bis Mitte 2024 sollen wir weitgehend unabhängig werden, ja, unabhängig von Russland. Abhängig halt von Katar und solchen Ländern. Was ist aber mit Fracking in Deutschland? Welche Grünen haben das bislang verhindert? Wer hatte da bei Russland Kontakte? Ich meine, früher war es ja offensichtlich, wie nahe die Grünen in Russland waren. Frankreich lässt seine U-Boote mit zahlreichen Atomraketen kreisen, um ein Signal an Russland zu senden. Dann gibt es neues Gemunkel. Russlands Geheimdienst FSB plane angeblich Operationen unter falscher Flagge gegen Städte in Russland, um dann der Ukraine die Schuld zu geben. Das meinte jetzt ein im Exil lebender russischer Politiker Ilya Ponomarev. Also gibt es halt viel, was da momentan gelabert wird. Das sei angeblich aus FSB-Quellen und so weiter. Ich meine, es ist naheliegend, dass die Russen sowas versuchen könnten. Also jagen dann irgend so eine Bombe hoch bei einer chemischen Anlage. Und dann werden halt ein paar 10.000 Russen dann vergiftet und so. Und dann beansprucht Russland die Opferrolle für sich und setzt dann gegebenenfalls ABC-Waffen ein in der Ukraine, um den Sack zuzumachen. Annalena Baerbock kriegt sehr viel Lob, dabei liest sie eigentlich nur Notizen ab. Sie hat ja anscheinend ein sehr begrenztes Wissen über die Welt und die Supermächte. Ist eigentlich völlig überfordert, aber sie macht ein ernstes Gesicht, wenn sie vom Blatt abliest. Und das ist anscheinend hier genug, um in Deutschland hier eine erfolgreiche Politikerin zu sein. Ach ja, und sie betont, sie stünde für eine feministische Außenpolitik. Also so ein paar bestimmte Faktoren machen das Ganze jetzt auch noch besonders, was sie da treibt. So wird das jetzt von ihr vermarktet. Also dann hatten wir, ja, also weitere Tausende und Abertausende Panzerabwehrwaffen werden da jetzt geliefert. Und Flugabwehr, also mobile Flugabwehrraketen und so werden jetzt geliefert von den USA und Schweden und dies und das. Aus Deutschland kommt relativ wenig. Also es wurde zwar einiges versprochen, aber wenig geliefert bisher. Und das, darüber regte sich halt der Herr Merz auf im Bundestag. Er sagte, es gibt Spekulationen, dass das, was sie zugesagt haben, gemeint sind die Waffen, gar nicht geliefert worden ist und das, was bestellt werden könnte, entweder im Kanzleramt oder im Wirtschaftsministerium oder im Außenministerium blockiert wird und nicht genehmigt wird. Dann, also er griff halt, Merz griff Scholz an, dann sprach Scholz und er gab da keine Antwort drauf. Polen hat nach eigenen Angaben Dutzende russische Diplomaten als Spione enttarnt. 45 Personen mit diplomatischem Schutz seien betroffen, so der Sprecher des polnischen Inlandsgeheimdienstes. Also wenn man diese Leute jetzt ausweist, dann würde das russische Operationen stark ausbremsen. Also normalerweise ist es ja so, ein Botschafter ist meistens immer gleichzeitig ein Spion, denn er besitzt ja dann diplomatische Immunität. Wenn er erwischt wird, wird er halt des Landes verwiesen und nicht verhaftet und verurteilt. Ja, weitere Nachrichten finden Sie auf recenter.com. Außerdem finden Sie unsere Videos auf recenter.media und finden uns natürlich auch unter shop.recenter.com. Gucken wir noch ein bisschen auf das Feedback von den Leuten, Zuhörer, Leser und Zuschauer. Also, ich meine, wir kriegen das natürlich dann mit, ein gestiegenes Interesse an unseren Inhalten. Viele Leute sind jetzt einfach stark verunsichert. Einige klammern sich halt weiter an ihre Telegram-Bubble und versuchen diesen Krieg halt irgendwie auszublenden. Ihnen den Krieg halt einfach abzuschalten, weil man das ja im Moment noch kann hier im Westen. Du kannst das Internet ausmachen, du kannst halt den Fernseher ausmachen. Und liest halt weiter auf Telegram irgendwelche Corona-Nachrichten und so. Aber früher oder später kann das eben dann die Leute auch sehr, sehr direkt erreichen. In verschiedenen Formen. Also, schauen wir mal auf die Kommentare von Leuten. Also, da musst du erstmal ein bisschen durchscrollen. Manche Kommentare sind halt einfach ein bisschen nur ein bisschen sarkastisch oder Leute lassen einfach ein bisschen Dampf, aber viel mehr kannst du da jetzt auch nicht unbedingt rausziehen. Also, hier schreibt jemand mit dem Nickname Selberdenken. Ich solle doch eine Analyse machen von Wolfgang Eggerts Literatur und dann auseinanderziehen, was ist halt solid, was sind halt Quellen, die man da eigentlich, oder halt Material, was man rausstreichen müsste, wie jetzt halt irgendwelche alten Taxil-Fakes über Albert Pike und irgendwelche Freimaurer-Konkordate und so und der zionistische Einfluss, der besonders stark sei oder gewesen sei in England und so. Das heißt hier, das wäre eine wichtige Versachlichung der Grundlage sehr weit verbreiteter Falschinterpretationen, die sich sonst immer wieder verfestigen. Ich fände es ganz wesentlich und großartig. Naja, also ich kann mir den Spaß ruhig machen, habe ich ja gesagt, und gehe das nochmal alles durch. Allerdings kann ich natürlich dann in meiner Analyse auch immer wieder verweisen und verlinken auf Material, was ich halt selber schon geforscht habe, über halt bestimmte Sachverhalte zum britischen Kolonialreich und den Merchant Banks und wie halt eben gerade die Angloamerikaner versucht haben, dieses Verschwörungsmediengenre zu kontrollieren, also mindestens seit den 1790er Jahren, also mit John Robisons Buch und Baruel und so. Und das ist halt eben etwas, was jetzt diese Anti-Schwurbler-Aktivisten halt nie anfassen, dass halt einfach dann einflussreiche westliche Kreise hinter vielen Verschwörungsmythen stecken und dass es eben auch alles ziemlich kontrolliert ist. Also das ist halt eben dann für die Anhänger des Aufklärungskultes natürlich dann das absolute rote Tuch, wenn ihre eigene Sekte da irgendwie kritisiert wird. Das mögen die dann gar nicht. Und es haben ja einige Intellektuelle haben sich ja eine Karriere draus gebastelt, dass sie halt die offensichtlichsten Fakes halt irgendwie beklagen und anprangern. Dass sie halt irgendwie die offensichtlichsten Fakes dann hier anprangern in irgendwelche Literatur und so, obwohl es jetzt nicht sonderlich schwer ist. Aber man betrachtet das als intellektuelle große Leistung. Dann vielleicht noch hier als Als letzten Kommentar, Mr. Elektrofreak meint, danke für das Video, ich würde mir auch noch ein Prepper-Video wünschen. Ja, wir machen jetzt natürlich noch mehr Prepping-Videos zu halt allen relevanten Aspekten und so weiter. Weil bei den anderen Sachthemen sind wir eh schon, haben wir sehr, sehr viel gemacht dazu. Und auch jetzt im Ukraine-Krieg geht das Thema Zivilschutz immer noch unter, also jetzt von den Massenmedien her, von alternativen Medien. Also müssen wir natürlich dann da ran und halt einfach mehr machen. Sie finden uns natürlich unter shop.recenter.com. Shop.recenter.com, alles für Ihren Zivilschutz. Denken Sie dran, Lieferzeiten sind natürlich dann seit Monaten natürlich länger geworden. Und je früher Sie kaufen, umso besser. Weil wer weiß, was jetzt in 2 Monaten ist oder in 6 Monaten ist. Also nicht erst dann kaufen, wenn alle kaufen wollen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.